Deutschlandfunk Kultur Interview.
Neue Waffen, Milliarden-Dollar Unterstützung aus den Vereinigten Staaten, Getreidetransporte, blockierte Energielieferungen, Sanktionen und ihre Folgen. Es gibt eine Menge zu berichten, was mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu tun hat, dass das eigentliche Kriegsgeschehen irgendwie dabei manchmal etwas zu kurz kommt. Darüber wollen wir reden, welche Strategien sich abzeichnen im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Und zwar im Gespräch mit Carlo Massala, Professor für internationale Politik von der Universität der Bundeswehr in München. Er ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau von Billerbeck.
Gestern erst haben die USA der Ukraine Militärhilfe in Höhe von 1 Milliarde Dollar in Aussicht gestellt. Weitere Summen. Also lässt sich sagen, ob und was die westlichen Waffenlieferungen tatsächlich bewirken?
Ja, das lässt sich mittlerweile ganz gut einschätzen, weil wir sehen, dass die Ukraine dort, wo sie in der Lage ist, diese westlichen Waffen, insbesondere die Panzerhaubitzen, die Mehrfachraketenwerfer, einzusetzen, in der Lage ist, relativ weit hinter den russischen Linien russische Installationen zu zerstören, zum Beispiel Munitionsdepots. Und das wiederum hat die russische Armee gezwungen, ihre Umschlagplätze für Munition zum Beispiel noch weiter hinter ihre Linien zu ziehen, damit sie außerhalb der Reichweite dieser Mehrfachraketenwerfer liegen, was wiederum bedeutet, dass es logistisch schwieriger wird, jetzt die Truppen, die dort im Donbass und im Süden kämpfen, mit Nachschub zu versorgen.
Sie beobachten das ja genau. Kann man irgendwie beschreiben, welche militärische Strategie die Ukraine derzeit verfolgt? Denken wir nur an die Explosionen auf der Krim gerade. Da haben ja einige gesagt, naja, das sind solche Partisanenaktionen, die sehr erfolgreich sind.
Also bevor ich was zu den gestrigen Ereignissen auf der Krim sage, wir sehen, dass die Ukraine momentan in der Phase ist, wo sie eine Gegenoffensive beginnt. Und diese Gegenoffensive, die verläuft schwerpunktmäßig im Süden. Sie verläuft aber nicht an der gesamten Front. Dafür hat die Ukraine zu wenig Kräfte. Sondern sie konzentriert sich auf bestimmte neuralgische Punkte. Also Cherson ist wichtig. Der Anschlag gestern auf der Krim, zu dem ich gleich komme, ist in der Beziehung wichtig. Also man versucht sozusagen an neuralgischen Punkten, an strategisch wichtigen Punkten Erfolge zu erzielen. Wenn Sie die Krim nehmen, da ist jetzt natürlich sozusagen ein Informationswirrwarr. Die Russen behaupten, Munitionsdepots sind in die Luft geflogen. Die Bilder, die wir sehen, sprechen ehrlich gesagt nicht dafür. Die Ukrainer offiziell verneinen es. Ein Präsidentenberater von Zelensky wird gestern in der New York Times zitiert, dass es eine eigene neue ukrainische Waffe war. Da vermutet man, dass es diese ballistische Kurzstreckenrakete, die bis zu 500 Kilometer weit reicht, gewesen sein könnte. Aber was wichtig ist an diesem Krim-Ereignis gestern, wenn es seitens der Ukraine war, die Ukraine hat gezeigt, dass die Russen jetzt noch viel, viel mehr Territorium, das sie halten, schützen müssen, weil sozusagen diese Reichweite 200 Kilometer hinter den russischen Frontlinien ist natürlich für die russischen Streitkräfte eine neue Dimension der Bedrohung. Das heißt, sie müssen viel, viel mehr Territorium bei dieser ukrainischen Gegenoffensive schützen und es halten, als sie es gedacht haben. Und da stellt sich die Frage, ob sie dafür die Kräfte überhaupt zur Verfügung haben. Wir sehen jetzt schon, dass aus dem Osten Kräfte in den Süden gezogen werden. Das heißt, ein Teil der ukrainischen Hoffnung, nämlich die große Konzentration im Donbass aufzuweichen, die Verteidigungsstellungen dort ein bisschen zu schwächen, weil die Russen einfach Truppen in den Süden schieben müssen, die scheint momentan aufzugehen. Die Krim hat aber auch noch einen anderen wichtigen Punkt. Und zwar ist es den Ukrainern gelungen, die Luftverteidigung, die auf der Krim installiert ist, zu überwinden, wenn es eine ukrainische Kurzstreckenrakete war. Und das zeigt die Schwäche der Luftverteidigung auf der Krim. Und aber die Schwarzmeerflotte, seit die Moskwa versenkt wurde, also dieses große Flaggschiff der Schwarzmeerflotte, bewegt sich in ihrem zu ihrem Schutz hauptsächlich unter dieser Luftverteidigung, die auf der Krim installiert ist. Das heißt, wenn die Ukrainer in der Lage sind, diese zu überwinden, dann besteht auch eine Bedrohung für die Schwarzmeerflotte. Also es gibt jetzt viele, viele taktische und operative Probleme, die die russische Armee lösen muss, in diesem Krieg, um diesen weiterzuführen. Und wir dürfen, Entschuldigung, wenn ich das noch sage, wir dürfen nicht den psychologischen Effekt vergessen.
Ja.
Also mit diesem Anschlag auf die Krim und dem Fliehen der russischen Touristen jetzt sozusagen nach Russland, wird dieser Krieg im Bewusstsein jetzt auch wirklich ins Mutterland getragen. Und zwar auch bei den ethnischen Russen. Weil bisher sehen wir ja, dass hauptsächlich die ethnischen Minderheiten seitens der russischen Armee an der Front eingesetzt wurde.
Das heißt aber, Sie sagen, also die Strategie ist die, dass man an verschiedenen Punkten eingreift seitens der Ukraine. Und Sie sagen, Russland kann das gar nicht leisten auf so einer breiten, langen Fläche. Kann die Ukraine das dann? Die kann doch auch nur punktuell angreifen. Das wäre doch auch zu viel verlangt, da große Gegenoffensiven zu planen.
Richtig, das habe ich ja bereits erwähnt. Also die Strategie der Ukraine ist es nicht, auf der gesamten, in dem gesamten Frontverlauf eine Gegenoffensive zu betreiben. Dafür haben sie nicht die Kräfte und das Material, sondern sich halt zu konzentrieren auf wichtige Punkte, die sie dann attackieren. Und das machen sie gerade. Also sie hatten die Krim, sie sehen die Kämpfe in Cherson. Es gibt Berichte, inwieweit die stimmen oder nicht, ist, sei mal in den Raum gestellt, dass auch in Cherson jetzt anfangen, die Angehörigen der Streitkräfte, die dorthin gezogen sind oder die dort, ja, die man gezwungen hat, dorthin zu ziehen, so muss man das mal sagen, Cherson zu verlassen. Also es sind neuralgische Punkte. Es ist nicht die gesamte Front, das kann die Ukraine gar nicht leisten.
Wie beurteilen Sie denn die Verfassung der beiden Armeen derzeit in diesem Krieg?
Also wenn man es ganz lapidar und umgangssprachlich sagen will, die pfeifen beide auf dem letzten noch. Also die russische Armee hat unglaubliche Verluste erlitten. Die von den Amerikanern genannten Zahlen von 70.000 bis 80.000 entsprechen wohl der Realität. Es ist unglaublich viel Material der russischen Armee zerstört worden. Gleichzeitig haben vor allen Dingen bei den Kämpfen in den Oblasten Luhansk und Donetsk die Ukrainer extrem viele ihrer Soldaten verloren. Darunter sehr viele, ich sag jetzt mal, professionelle Berufssoldaten. Beide haben, was die Frage von Menschen angeht, ein Erschöpfungsproblem. Also sozusagen beide Seiten sind erschöpft. Das erklärt auch zusammen mit den Waffensystemen, die zur Verfügung stehen, vor allen Dingen seitens der Ukraine, warum wir viel sozusagen Stellungs- und Abnutzungskrieg sehen. Das ist so, man muss es ganz einfach sagen, die pfeifen beide aus dem letzten Loch.
Das heißt, ein fortgesetzter Zermürbungskrieg hat unglaubliche Folgen für beide Seiten. Mit welchen Folgen für den Krieg und die Dauer?
Also mit welchen Folgen für den Krieg wäre es, wenn dieser Abnutzungskrieg weitergeht, dann wird er lange Zeit weitergehen. Es hängt natürlich sehr stark davon ab, inwieweit beide Seiten in der Lage sind, sozusagen sowohl Mensch als auch Material nachzuschieben. Deswegen konzentriert sich ja vieles, was die Ukraine macht, ja auch auf die Logistik der Russen, um genau das zu verhindern. Aber letzten Endes reden wir hier von einem Krieg, der sich noch lange hinziehen wird. Wir werden jetzt im Herbst in eine Phase kommen, in dem der Boden matschig werden wird in der Ukraine, aller Wahrscheinlichkeit nach. Das heißt, dort werden dann die Kriegshandlungen etwas zurückgehen, weil man Gerät nicht bewegen kann, also Kettenfahrzeuge und sowas oder auch Radfahrzeuge werden dann in Schlamm möglicherweise versinken. Und die werden darauf warten, dass der Boden wieder friert, damit man wieder sozusagen Operationen durchführen kann mit Material. Das heißt, dann reden wir über November oder Dezember, dann wird sicherlich die Intensität der Gefechte wieder an Stärke zunehmen. Aber wir reden hier über einen Krieg, der sich noch eine lange, lange Zeit hinziehen kann.
Einschätzungen waren das von Carlo Massala, Professor für internationale Politik von der Bundeswehr-Universität in München. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.